sind Alpenwiese oder sowas. Das ist doch Natur. Oder Lüneburger Heide.
Wenn ich in den Wald gehe, dann ist das für mich Natur. Die Tiere, das ist für mich Natur.
Vielleicht auch das Meer. Also einfach nicht die Großstadt.
Nicht die Großstadt, nicht der Beton. Das ist keine Natur. Da sind sich so ziemlich alle einig. In dem Fall hier Menschen vor einem Hamburger Einkaufszentrum. Und sie sind sich auch einig, zu viel Natur. Nee, das ist auch nicht gewollt.
Hochwasser, Vulkanausbrüche und all diese Sachen, die sind natürlich bedrohlich. Und das ist aber eben auch so in der Natur. Das lässt sich gar nicht verhindern.
Ich war zum Beispiel letztens in Schweden und da gibt es richtige Natur. Da ist das Wasser klar. Da kann man das Wasser sogar trinken aus dem See. Unberührte Natur. Aber da gefällt es den meisten Leuten nicht, weil da ist dann halt kein Trubel.
Das Verhältnis von uns Menschen zur Natur, das ist, ja, komplex. Und von ihm hängt so viel ab. Zum Beispiel auch, wie gut oder schlecht wir die Klima- und Biodiversitätskrise bewältigen. Wie so manche Debatte da verläuft.
Deutschlandfunk. Systemfragen.
Heute mit mir, Katrin Kühn, und wir schauen hier in dieser Ausgabe genau dahin. Natur, was ist das für uns heute? Was für eine Beziehung haben wir da eigentlich? Und was sind die Folgen, aber auch die Chancen? In Nürnberg startet genau dazu jetzt im Oktober auch eine neue Ausstellung am Germanischen Nationalmuseum. Und wir haben die wissenschaftliche Leiterin dieser Ausstellung gleich hier in den Systemfragen. Erst aber die Basics. Natur, Natürlichkeit. Was ist das eigentlich aktuell?
Die freie Natur. Ein Sehnsuchtsort der Menschen. Ihr widmete Robert Schumann 1849 seine Waldszenen.
Unsere Natur ist faszinierend. Im Kleinen wie im Großen.
Dass Natur die Menschen fasziniert, weiß heute auch die Industrie. Natur ist in der Werbung allgegenwärtig.
Ich bin der Wind in deinen Haaren, die Sonne auf deiner Haut. Spür die Natur.
Zahlreiche Studien belegen, Natur löst bei Menschen Gefühle aus, ob sie es wollen oder nicht.
Wir können eigentlich gar nicht unemotional in der Natur unterwegs sein, denn allein die Farbe Grün löst in uns ganz bestimmte Gefühle aus. Manchmal sind wir uns dessen zwar nicht bewusst, aber wir wissen aus zahlreichen Studien, dass zum Beispiel Naturbilder oder nur ein grüner Anstrich in Krankenhäusern dazu führt, dass die Patientinnen und Patienten schneller genesen.
Maren Urner ist Neurowissenschaftlerin und Professorin für nachhaltige Transformation an der FH Münster. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit dem Wechselverhältnis zwischen Mensch, Natur und Gefühlen.
Der wohl größte Irrtum unserer Zeit besteht darin, dass wir uns irgendwie als Menschen und alles, was um uns drum ist, als Umwelt betrachten. Und deshalb so tun, als ob wir auch irgendwie unabhängig von dieser Umwelt leben, beziehungsweise noch extremer ausgedrückt überleben könnten.
Der Mensch ist als Lebewesen selbst Teil der Natur, Teil des Biosystems. Trotzdem gibt es keine wissenschaftliche Definition von Natur. Das sagt Nicole Karafüllis. Sie ist Professorin für Philosophie an der TU Braunschweig und auch Biologin.
Also Natur ist erstmal ein Begriff für Sachen, über die wir nicht verfügen, auch nicht wissenschaftlich. Also etwas, was unvermittelt ist. Ja, wir können sie nicht kontrollieren. Sie ist auch im besonderen Sinne erhaben, etwa Landschaften oder, wie Kant sagt, der bestirnte Himmel über mir.
Bei ihrer Forschungsarbeit hat Nicole Karafüllis festgestellt, wirklich wilde Natur, Wildnis, gibt es heute kaum noch. Im Laufe der Jahrtausende haben die Menschen die Natur gestaltet. Durch Hege, Pflege und Züchtungen eine zweite, eine künstliche Natur geschaffen.
Früher bis zur Moderne war das Künstliche ein Ziel und es war auch hoffnungsbringend. Und jetzt dieser starke Hinweis auf das Natürliche, was wir immer haben wollen, ist Resultat einer Verlusterfahrung. Eine Art Gegenwehr, wenn das Technische übermäßig erfährt. Und dann wird die Natur und das Natürliche zu einem Sehnsuchtsort.
Jahrtausende versuchten Menschen, die Natur zu bändigen und feierten jede neue Möglichkeit, in natürliche Kreisläufe einzugreifen, als Fortschritt. Fortschritt erleichterte ihr Leben und sicherte ihr Überleben. Mit fortschreitender Industrialisierung nahm diese Begeisterung rasant ab. Heute werden Eingriffe in natürliche Abläufe kritisch betrachtet. Aber
wenn man natürlich zum Beispiel umformt in Wild, dann ist es schon nicht mehr so positiv besetzt. Wenn man es in unkontrolliert übersetzt, ist es noch negativer besetzt.
Unser Verhältnis zur Natur ist paradox, findet die Philosophieprofessorin.
Wir züchten Schweine so, dass sie keine Haare mehr haben und draußen erfrieren würden, damit wir sie in Massentierhaltung halten können für unsere Fleischproduktion. Und die Schweine, die näher am Natürlichen dran sind, wie die Wildschweine, da dringen wir in ihren Lebensraum vor durch zunehmenden Ausbau von unseren Gärten. Und wenn die dann unsere Gärten auch bevölkern, dann beschweren wir uns. Ähnlich ist es bei Wiedereinbürgerung des Wolfes.
Dass der Wolf Schafe frisst, gehört zur Natur. Das zu akzeptieren, fällt nicht nur Schafzüchtern schwer. Für Nicole Karafilis lautet die Frage: Wie viel Natur wollen wir uns eigentlich leisten?
Zur Natur gehört der Wandel. Und wir haben eine Vorstellung, dass wir gerne eine beständige Natur hätten, so eine Gartennatur, die wir ein bisschen zurechtschneiden, aber die im Wesentlichen gepflanzt ist mit einem Zaun drumherum. Und das ist halt eine Illusion.
Armin Nasehi ist Mitherausgeber eines Kursbuchs über die Natur. Er verweist auf die griechische Philosophie der Antike. Hier wird Natur als Physis definiert.
Als die Dinge, die unabhängig vom Zutun der Menschen so sind, wie sie sind. Also man könnte sagen, Natur ist das, was aus sich selbst heraus existiert.
Folglich, so der Soziologieprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, kann es die reine Natur, die heute vielen Naturschützern als Ideale erscheint, nur ohne den Menschen geben.
Gibt es eigentlich eine natürliche Lebensweise für den Menschen? Es gibt durchaus Anthropologen, die sagen, dass Menschen ohne Kultur nicht leben können. Also wir müssen uns gegen Kälte oder Wärme schützen. Wir müssen dann irgendwelche Pelze tragen oder ein Dach über dem Kopf haben. Das brauchen Tiere nicht. Ja? Der Mensch muss aufgrund seiner Natur sich gewissermaßen eine eigene Form schaffen, die er aber qua Natur braucht.
Auch natürliche Ernährung ist heute im Trend. Frühere Gesellschaften, so Armin Nasehi, kannten so eine Frage nicht.
Bei denen ging es überhaupt erstmal darum, dass man überhaupt zum Beispiel über einen Winter kommt, in dem man keine frischen Früchte oder Gemüse ernten kann. Und wir kennen das aus Mangelkrankheiten, wenn die Menschen zu wenig Vitamine und Ähnliches hatten.
Dass sich die Menschen, wie es in der Bibel heißt, die Erde untertan gemacht haben, ist für Armin Nasehi eine positive Kulturleistung. Wie würden wir leben, wenn Menschen es nicht gewagt hätten, die Natur zu bändigen?
Bewässerungssysteme zum Beispiel. Wir bewundern, wenn wir nach Italien in Urlaub fahren, heute noch die Aquädukte. Ne? Wärmeproduktion ist Naturbeherrschung, also einen Ofen zu bauen oder etwas Ähnliches. Aber auch bestimmte Kräfte zu verwenden. Die Dampfmaschine ist Naturbeherrschung. Naturbeherrschung heißt, dass wir die Naturkräfte so verwenden, dass wir als Menschen damit umgehen können. Das reicht bis zur Atomkraft.
Wie weit darf man gehen mit der Naturbeherrschung? Wenn die Natur bedroht ist, ist eine Ordnung gestört. Eine Ordnung, die wir Menschen dringend brauchen.
Der Klimawandel zum Beispiel macht bestimmte Landstriche dann unbewohnbar. Oder wenn die Biodiversität verschwindet, dann geht das auf Kosten bestimmter Arten und vielleicht sogar auf Kosten natürlicher Lebensgrundlagen. Also die Natur käme ja auch ohne Menschen aus. Ne? Das muss man ja auch sagen.
Wir schützen die Natur um unserer selbst willen. Ob wir es wollen oder nicht, wir sind selbst Natur, sagt Armin Nasehi, denn wir sind sterblich.
Man kann nicht einfach durch Willen sagen, ich bin jetzt biologisch nicht sterblich, aber es gibt ja auch noch andere Dinge. Wir wissen heute, dass vieles von dem, was unser individuelles Leben ausmacht, durch genetische Vorprägungen tatsächlich sehr stark mitbestimmt ist. Das ist ja sozusagen unsere Natur, die wir bekommen, wo sozusagen womöglich schon bestimmte Dispositionen für die Krankheiten, an denen wir mal sterben, schon im Moment der Geburt oder vorher angelegt ist oder wo wir feststellen, dass Menschen natürlich mit unterschiedlichen genetischen Ausstattungen unterschiedliche Möglichkeiten haben oder bestimmte Möglichkeiten nicht haben.
Naturbeherrschung ist eine Kulturleistung. Aber wo ist die Grenze? Ein Beitrag von Ursula Storost war das, hier aus dem Systemfragenteam, gesprochen von Katharina Wolter. Und das Wilde, wenn es unkontrollierbar wird, da hört es dann für die meisten auf. Vielleicht auch, weil wir dazu kaum Kontakt haben?
Ich glaube, dass wir selten in unkultivierte Natur kommen. Bei uns ist alles kultiviert. Selbst wenn man in einen Wald kommt, der naturbelassen ist, ist er ja von Menschenhand gestaltet. Also was ist da unbelassene Natur oder was ist Natur pur?
Auch das eine der spontanen Antworten von Menschen vor einem Hamburger Einkaufszentrum. Und mal anders formuliert, die Beherrschung, das Beherrschen wollen, das hat uns auch reingeritten in die ganze Lage. Und eine, die sagt, das ist aber gleichzeitig alles auch eine ziemlich große Chance, ein großes Gelegenheitsfenster jetzt in der Klima-, in der Biodiversitätskrise. Eine, die das sagt, das ist Susanne Thüringen, Kunsthistorikerin in Nürnberg am Germanischen Nationalmuseum, wo jetzt im Oktober eine neue Ausstellung beginnt, die sie kuratiert, also wissenschaftlich leitet. Hello Nature, wie wollen wir zusammenleben, heißt die Ausstellung. Und Susanne Thüringen und ich, wir haben für diese Systemfragen miteinander gesprochen, über das die Natur beherrschen, aber eben auch über die Chancen.
Ich freue mich, hier zu sein. Wir haben tatsächlich in den letzten, ja, mittlerweile anderthalb, zwei Jahren an dem Thema geforscht und recherchiert, haben uns auch gefragt, was unsere kulturhistorischen Sammlungen eigentlich zu den aktuellen Krisen beitragen können und haben uns ein bisschen hinausgewagt in das Feld der Environmental Humanities, also jenen interdisziplinären Forschungsfeldern, in denen eigentlich Natur und Kulturgeschichte miteinander verbunden werden, Natur- und Kulturwissenschaft.
Und haben Sie in dieser Zeit jetzt auch festgestellt, dass das für viele total unterschiedlich ist, für viele Menschen, dieses Was ist Natur? Haben wir eben auch gehört, dass es da eigentlich so die richtige Definition gar nicht gibt, oder?
Da sind wir eigentlich mittendrin in der Kulturgeschichte oder auch dem, was Kulturgeschichte beitragen kann. Und es ist tatsächlich so, dass wir schon mal unterscheiden können, wir können versuchen, Natur zu definieren, aber wir können genauso uns fragen, eben, was haben wir für Vorstellungen und von Ideen von Natur und wie leiten die uns eigentlich auch heute in den aktuellen Debatten? Und da haben wir jetzt auch in der Vorbereitung zur Ausstellung, in der Recherche wirklich erkannt, dass es ganz viele kulturelle Prägungen gibt und kulturelle Brillen sozusagen, mit denen wir auf Natur schauen. In der Hinsicht kann man einerseits sagen, wir können versuchen, Natur zu definieren. Und es gibt natürlich viele Definitionen. Es gibt aber auch alternative Begriffe. Wir können ja auch konkreter noch von Biosphäre beispielsweise sprechen. Aber wichtig ist doch zu erkennen, dass es Natur gibt, die durch beständige Veränderungsprozesse geprägt ist und dass wir aber dann eben als Menschen diese Natur kulturell überformen, einerseits im Sinne, dass wir sie nutzen, dass wir sie gestalten und verändern, aber auch, dass wir uns Ideen von ihr machen. Und das ist genau das, wo sie, denke ich, die Menschen noch abgeholt haben. Wir haben bestimmte Ideen und Vorstellungen von Natur, auch das Wilde beispielsweise, die unser ganzes Verhältnis zur Natur prägen.
Also am Ende steckt meine eigene Definition von Natur in mir selbst, in meinem Leben drin, was ich erfahren habe.
Ganz genau. Und auch, was sie gelernt haben, auch in welcher Kultur sie aufgewachsen sind.
Wenn es jetzt um dieses Aneignen, dieses Beherrschen geht, aber dann im Gegensatz auch das Wilde, was ist denn da jetzt aus Ihrer Arbeit das, was Sie am meisten beeindruckt hat, das Beispiel oder vielleicht auch ein Versuch einer Aneignung, was Menschen gemacht haben?
Wir haben jetzt immer wieder gesehen, dass die Kunst tatsächlich, die bildenden Künste, einen großen Beitrag dazu geleistet haben, dass wir uns als Krönung der Schöpfung verstehen, dass wir, also bis heute, dass wir Natur beherrschen wollen. Ein ganz tolles Beispiel im Guten und im Schlechten sind Naturabgüsse der frühen Neuzeit, in der kleine Wesen wie Schlangen, Krebse oder Schnecken wie in einem Abklatschverfahren ja neu gegossen wurden, genau in der gleichen Form, in der es sie wirklich gibt. Also die wurden dann getötet, mit Ton ummantelt und wirklich verbrannt. Und in diese Tonform hat man dann Edelmetall gegossen. Und heraus kamen sehr possierliche, auch heute für uns vielleicht niedliche Wesen. Doch der dahinterstehende Duktus des Künstlers ist wirklich, ein zweiter Schöpfer zu sein, sich Natur anzueignen, sie mit ihr in Wettstreit zu treten und sie zu übertreffen. Und da ist so viel, da steckt so viel Haltung drin zur Natur und so viel, ja, Gestus der Beherrschung und der Aneignung, dass das fast widersprüchlich ist für uns heute. Wir sehen diese possierlichen Wesen und dahinter steckt aber ein ganz starker Trieb eigentlich des Menschen, sich eben an die Krone, als Krone der Schöpfung zu verstehen und so auch als auf der Hierarchieskala sozusagen ganz nach oben zu setzen.
Die Natur vergolden quasi. wenn ich jetzt so darüber nachdenke, auch jetzt für diese Sendung ist mir eingefallen, also ein Beispiel ist ja, wir gehen gerne baden zum Beispiel im Sommer an einen tollen Strand, aber der soll dann bitte ohne Algen, Quallen und spitze Steine sein, also auf keinen Fall wirklich natürlich oder sogar wild. Haben Sie jetzt in der Arbeit festgestellt, wann sowas anfing, dass Menschen sich so etwas wünschen, so eine zweiteilige Natur?
Ja, auf jeden Fall. Also wir können gut wirklich auch ganz tief in die Geschichte gehen und sehen, dass sozusagen unsere primäre Nutzung von Natur sich ganz schnell entkoppelt und wir ganz andere Interessen im Prinzip verfolgen. Also ich finde, eines der frühesten Beispiele ist die Jagd, die eben auch schon ganz früh von diesem ursprünglichen Zweck des Nahrungserwerbs entkoppelt wurde. Also da können wir zurückgehen bis nach in die frühen Kulturen in Ägypten, Mesopotamien, Persien etc., wo man eben dann Jagd einerseits auch aus machtpolitischen Gründen verwendet hat, aber auch zum Vergnügen und zur Unterhaltung. Also wo Tiere eben schon ganz früh nicht mehr nur zum Nahrungserwerb getötet wurden, sondern eben auch aus Vergnügen und als Spaß. Und das kulminiert dann wirklich im 18. Jahrhundert in der Parforce-Jagd, in der Hirsche wirklich aus reiner, purer Lust so lange getrieben werden, bis sie sich selber stellen, bis sie umkippen und das Fleisch so ungenießbar ist durch das Adrenalin in dem Tier, dass das am Schluss niemand mehr gegessen hat, sondern dass das dann den Hunden gegeben wurde. Das war dann sozusagen wirklich der ethische Kollaps. Und wir können in ganz viele Bereiche gehen, wo wir sehen können, auch die Suche nach Naturschönheit, die Sie jetzt auch erwähnt haben, auch da können wir in die römische Antike gehen und sehen, wie schnell Menschen sich noch mal ganz anders zur Natur verhalten haben als sozusagen das, was wir als erstes von ihr brauchen. Und das sind natürlich erstmal die Ressourcen, um selbst zu überleben.
Also könnte es sich für jeden und jede lohnen, mal zu fragen, wie ist eigentlich meine Beziehung zu meiner Umwelt, zur Natur, und spiegelt sich darin vielleicht auch meine Position in so mancher Debatte?
Absolut, denn ich glaube, es ist manchmal gar nicht so bewusst, wie lange Denkmuster schon weitergetragen werden. Ist vielleicht auch erstmal eine Erleichterung, ne, zu sehen, okay, das ist meiner Region beispielsweise, ist es einfach seit Jahrhunderten so mitgegeben. Und wir sind jetzt eben aber gefragt, vielleicht auch ein neues Verhältnis zu formulieren.
Und wir haben ja zum Beispiel aktuell auch Diskussionen darüber, zum Beispiel der Natur, der Umwelt mehr Rechte zu geben, also sie wirklich mit Rechten auszustatten, damit sie auch vor Gericht zum Beispiel eine größere Rolle spielen kann mit den Anforderungen, die es da gibt. Aber die Diskussionen verlaufen oft sehr, sehr hitzig. Liegt es auch daran, dass wir alles so lange gebändigt und bezwungen haben und dass es uns jetzt schwerfällt, die Natur freizulassen, plötzlich vielleicht auch als gleichberechtigten Partner zu sehen, hier in unserem Kulturkreis, muss man ja sagen.
Genau, das gilt sicherlich genau für unseren westeuropäischen Kulturkreis. Ja, wir haben es jetzt lange eingeübt, dass wir Menschen Subjekte sind und die Natur zum Objekt gemacht haben. Und was Naturrechte bedeutet, ist eben tatsächlich, dass man einen Blickwechsel vornimmt, dass man sagt, okay, wir jedenfalls im Rechtsbereich gestatten wir anderen natürlichen Entitäten wie Wäldern, Flüssen, Bergen, Meeren, Tieren eigene Rechte zu. Das heißt aber wirklich, dass wir ihren Status auch auf der Ebene verändern. Und das ist gar nicht einfach, da die Kontrolle sozusagen wieder abzugehen. Es ist aber ein ganz wichtiger Schritt eigentlich, um eben ja neue Vorstellungen und Narrative auch umzusetzen. Also wir können noch lange darüber sprechen, dass wir Natur-Kultur-Dualismen überwinden müssen, dass unsere Welt ein Netz des Lebens ist, in dem wir alle gegenseitig von uns abhängig sind. Die Naturrechte oder Rechte der Natur sind eben ein Versuch, das wirklich auch konkret zu machen und umzusetzen.
Aber man kann auch verstehen, warum das manchen Menschen so schwer fällt, ne? Weil man einfach da reingewachsen ist in diese Rollen.
Ja, also spätestens mit Descartes sind wir eben auf dieser, wurde diese Objekt-Subjekt-Trennung nochmal wirklich vorbereitet und zementiert. Und das ist eben auch wieder eine ganz alte Last eigentlich, die wir mit uns herumtragen. Ja.
Und in Ihrer Ausstellung, da schauen Sie jetzt ja auch auf Lösungen, wie sich dieser Gegensatz denn vielleicht überwinden ließe. Was ist denn da für Sie selbst jetzt nach der ganzen Arbeit der wichtigste Punkt?
Wichtig ist für uns, nicht nur bei theoretischen Modellen und Begriffen zu bleiben, sondern wirklich ins Konkrete zu gehen. Und die Rechte der Natur bieten konkrete Ansatzpunkte für ein neues Mensch-Natur-Verhältnis. Und sie zeigen uns zugleich, dass wir auch manchmal vielleicht ein bisschen in unserem westeuropäischen Denken gefangen sind, wenn man eben schaut nach Ecuador, in dem 2008 in der ecuadorianischen Verfassung der Natur wirklich fundamentale Rechte zugesprochen wurden, dann können wir sehen, dass andere Naturvorstellungen außerhalb Europas eben auch helfen, zu neuen Lösungsansätzen zu kommen.
Das ist eine ganz alte Last, die wir da mit uns herumtragen, sagt Susanne Thüringen, wissenschaftliche Leiterin der neuen Ausstellung Hello Nature, bald in Nürnberg. Und wenn sich da etwas ändern soll, dann muss das auch offen auf den Tisch, wie sehr uns das geprägt hat und prägt. Dass es auch deswegen so schwer ist, da was zu ändern, die eingetrampelten, ausgetretenen Pfade zu verlassen. Aber ja längst nicht unmöglich. Im Gegenteil.
Darf der Mensch in die Natur eingreifen? Ich glaube, er darf es. Wenn er sich weiterentwickelt, darf er es. Er darf sich nur nicht über die Natur stellen. Dann ist es schädlich. Aber wenn er mit der Natur etwas verändert, dann ist es, denke ich, nicht schädlich.
Nochmal ein Statement aus Hamburg als vielleicht ein Schlusswort von vielen möglichen. Jetzt dieser Deutschlandfunk-Systemfragen. Eine Folge von Ursula Storost und mir, Katrin Kühn war das. Und wer jetzt schon neugierig ist, was wir kommende Woche als Thema haben, da geht es um gesellschaftliche Vielfalt und die Frage, was ist eigentlich Diversität?